Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 300. Es ist der 13.06.2021. Heute mit dabei der Eugen.
Servus.
Die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Es ist ein sonniger Tag in Deutschland, passend zu unserer Stimmung, denn heute haben wir etwas zu feiern. Heute wird unsere 300. Folge ausgestrahlt. Unsere erste Folge wurde 2007 ausgestrahlt und seitdem kamen in unregelmäßigen Abständen immer mehr dazu. Somit sind wir Deutschlands langlebigster Podcast zum Thema Boxen. Auch wenn wir heute was zu feiern haben, fangen wir gewohnt an mit dem Rückblick aufs vergangene Boxwochenende.
Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Da war eine Veranstaltung in England von Eddie Hearn. Die wurde übertragen auf United Kingdom Sky. Und da war im Hauptkampf Lewis Ritson gegen Jeremiah's Nicholas Pons im Superleichtgewicht. Samira, du hast den Kampf gesehen. Was kannst du uns dazu sagen?
Der Kampf zwischen Jeremiah's Nicholas Pons, ich weiß gar nicht, wie das auf Spanisch ausgesprochen wird, wahrscheinlich anders. auf Deutsch würde man Jeremias sagen. Und Lewis Ritson war echt, war sehr sehenswert. Also da wurde ich auch sehr überrascht von Pons. Ich habe ja schon gedacht, dass er sich da nicht so leicht schlagen lassen wird und das Leben von Lewis Ritson etwas schwerer machen wird. Und ja, das hat er auch ab Runde 1 gemacht. Also das war wirklich erstaunlich. Bei Lewis Ritson muss man halt auch noch sagen, dass er auch seinen letzten Kampf sehr umstritten nur gewonnen hat. Das habe ich jetzt auch im Nachhinein erst irgendwie gesehen. Gegen Miguel Vázquez, also das war auch schon so eine schwächelnde Leistung, auch wenn das Urteil dann pro für ihn war, aber wenn selbst Eddie Hearn, sein Promoter, sagt, dass er da verloren hat, dann hat er da halt auch höchstwahrscheinlich verloren. Das heißt, er sah da auch schon nicht so gut aus. Und bei Ponce, ja, Ponce ist einfach eine Maschine, also ich meine, gegen Rico Müller hat man das ja schon gesehen, also da habe ich mir auch schon gedacht, also der kann irgendwann Weltmeister werden, ich meine, jetzt ist er auch erst 24 und das war echt eine Schlacht gegen Rico Müller, wobei Rico Müller sich da vielleicht noch so die ein oder andere Runde sichern konnte, aber bei Lewis Ritson, der kam ja irgendwie gar nicht in diesen Kampf rein, er wurde von seinem Vater trainiert. Hat zwar einen ganz guten Jab und so, aber der wirkte auch schon in der ersten Runde irgendwie angeschlagen und sehr anfällig bei Körpertreffern, dass er dann da auch klammern muss, dass es ihm wehgetan hat, das hat man dann auch gleich gesehen. Und Jeremias Nicholas Pons ist halt so ein richtiger Arbeiter, der lässt sich nicht irgendwie beeindrucken und geht einfach nach vorne und feuert seine Kombination ab. Und Lewis Ritson hat dann zwar auch so in der Ecke teilweise dann gesagt, ja, der hat keinen harten Punch und so, weil er ließ sich irgendwie das auch nicht so anmerken, dass er da so beeindruckt war. Er sah halt nicht so aus, hat jetzt auch nicht so extrem viele Blessuren und so, aber es hat ihn dann doch schon mit der Zeit mitgenommen und ja, man hatte so am Anfang den Eindruck, er wartet irgendwie auf seine K.O.-Chance und lässt Ponce immer erstmal so kommen und guckt, was er so macht. Aber da in der Zeit hat er halt irgendwie alle Runden irgendwie verschlafen. Das heißt, also Ponce hat von Anfang an die viel höhere Workrate, hat ungefähr immer dreimal so viel gemacht. Zwar nicht immer alles harte Treffer, manchmal auch so ein bisschen unorthodox, manchmal auch ein paar Schwinger und so, aber er ist auch viel schneller gewesen, hat die längere Reichweite. In der dritten Runde gab es so einen richtigen Action-Schlagabtausch mit einem krassen Aufwärtshaken und danach weitere Volltreffer. Die hat Ritson alle genommen, stand da noch, hat alles kassiert, hat sich so gut er konnte noch gewehrt, aber im Endeffekt hat er bei mir wirklich keine einzige Runde gewonnen, was ja schon sehr, sehr krass eigentlich ist, weil alle dachten, das wird ein enger Kampf. Ritson war auch der leichte Favorit, auch bei den Wettanbietern und eigentlich hat bei mir Ponce wirklich alle Runden gewonnen und in der 10. hat er das dann sogar gefinisht, was ja noch weniger Leute dachten. Auch mit dem Körpertreffer. Also ich hatte das Gefühl, dass Ritson da irgendwie schon irgendwie angeknackt war. Vielleicht hat er auch irgendwas gebrochen, Rippe, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es wieder ein Körpertreffer. Er wurde angezählt. Dann hat sein Vater in der Ecke das Handtuch geworfen und der Ringrichter hat es einfach ignoriert und hat den Kampf wieder freigegeben, weil der Ringrichter muss ja nicht darauf eingehen, aber meistens machen sie es halt aus Menschlichkeit, weil ich meine, der Vater wird schon wissen, wie sein Sohn sich fühlt und kann das von außen wahrscheinlich auch recht gut sehen und einschätzen. Ich meine, der hat die ganzen Runden davor auch nur kassiert, auch wenn er jetzt nicht so krass geschlagen, mitgenommen im Gesicht und so aussah, aber trotzdem, das fand ich schon ziemlich krass. Und dann ging es halt weiter, aber es hatte halt keinen Sinn, weil er konnte sich dann halt nicht erholen und hat dann halt immer nur noch mehr kassiert, halt wieder zum Körper, erst wieder runter und ja, dann hat der Ringrichter das auch irgendwann abgebrochen und dann war es ein TKO in Runde 10 für Ponce, aber das fand ich schon, also es gab 3 Knockdowns in der 10. Runde. Der erste war halt, ich glaube, so Solar Plexus, zweiter war der gleiche Schlag und der dritte war so eine Links-Rechts-Kombination und da hat echt, also die letzten beiden Knockdowns hätten halt nicht sein müssen, die hat halt Ritson von sich aus unnötig kassiert, unnötige, ja, das ist auch gefährlich, ne, der war halt schon durch, er wollte natürlich nicht aufhören, hat gezeigt, ich will weiter boxen, aber er war halt schon getroffen und ich finde, das war eine Fehlentscheidung, das muss man nicht machen, ich hätte den Kampf abgebrochen, wenn der Vater das Handtuch wirft, reicht so, wenn die Ecke, ich finde es komisch, das zu ignorieren, aber okay. Ja, auf jeden Fall krasse Leistung vom Ponce. Der wird noch viel, also man muss auf ihn achten, denn man wird noch viel von ihm hören. Ich denke, er wird irgendwann Weltmeister, er ist noch sehr jung. Jetzt ist Josh Taylor natürlich die ungeschlagene Spitze, aber der ist so ein Kämpfer. Also ich glaube wirklich, dass er noch irgendwann Weltmeister wird. Und interessant zu sagen ist vielleicht noch, dass er auch bei Universum, das Universum ihn betreut und Frank Warren. Deswegen waren da auch 2 Leute von Universum mit am Ring.
Eine andere Veranstaltung, die stattfand, war im Virgin Hotel in Las Vegas, eine Veranstaltung von Bob Arum, wo im Hauptkampf im Superfedergewicht Shakur Stevenson gegen Jeremiah Nakatila geboxt hat, um den WBO-Interimstitel im Superfedergewicht. Dieser Kampf ging über die volle Runden, aber war er auch spannend?
Ja. Ah, gute Frage, gute Frage. Ja, Shakur Stevenson gegen Jeremiah, also wie fast der ähnliche Name, Jeremiah Nakatila, im Superfedergewicht, ja. Und es ging um den WBO Interims World Super Titel im Superfedergewicht. Ja, also ich fand den Kampf nicht so spannend. Also ich muss sagen, ich habe mich da echt ein bisschen so gequält, am Ende den zu Ende zu gucken, weil irgendwie jede Runde gleich war. Natürlich auch gleich eintönig, gleich stark von Stevenson, muss man sagen. Er ist ein perfekter Konterboxer, ne? Er ist ja auch Southpaw. Und hat da immer seine knallharten, explosiven linken Hände in Nikatila reingehauen, hat jede Runde sich dominant gestaltet, war schneller. Wobei Nakatila natürlich auch die größere Reichweite hatte, größer war, ganz gut mitgehalten hat auch zum Ende jetzt nicht extrem vermöbelt oder so aussah, aber es gab eigentlich schon einen großen Klassenunterschied so vom technischen Können, aber leider hat man das irgendwie im Kampfverlauf nicht so extrem gesehen. Interessant war eigentlich nur die 4. Runde, weil es da einen Knockdown gab, der war aber eher so durch so einen rechten Haken, der ihn halt noch so ein bisschen gewischt hat und der stand halt dann auch nicht richtig und ist halt runtergegangen und angezählt worden. Aber sonst sind alle Runden eigentlich so ähnlich verlaufen. Shakur Stevenson hat halt immer mit seinen Powerpunches sich die Runden gesichert. Manchmal hat er so ein bisschen Sven-Ottke-Taktik an den Tag gelegt und ist manchmal die letzten Sekunden an den Ringseilen einfach so weggelaufen. Hat ihn so ein bisschen ihn müde gemacht und seine Beinarbeit gezeigt. Und ja, ein sehr eintöniger Kampf, etwas langweilig, weil da die Action gefehlt hat. Bisschen hat auch Shakur Stevenson vielleicht die Lockerheit gefehlt für so ein K.O., den man nicht so erzwingt, so, weil der Kampf ging halt über 12 Runden. Aber insgesamt gegen Shakur Stevenson da 12 Runden zu stehen, Respekt auf jeden Fall für Nakatila, aber ich hätte mir gewünscht, dass er den eigentlich vorzeitig irgendwie besiegt, weil das war einfach, hätte er eigentlich irgendwie machen müssen, aber ich hatte so das Gefühl, er möchte irgendwie gerne über die Runden gehen. Also ich habe auch 120, 107 diesen Kampf gepunktet, daran sieht man, wie einseitig der war. Auch alle Punktrichter haben ihn so gepunktet, von daher klarer Sieg von Stevenson, aber ich hoffe, im nächsten Kampf gibt es mehr Action.
Kommen wir zum Vorschau aufs kommende Wochenende.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Da haben wir eine ganze Reihe an Kämpfen, die interessant sind oder zu erwähnen wären. Einmal wäre da in Miami im Lone Depot Park in Florida eine Veranstaltung von der Proxima Event Production übertragen wird der in den USA auf Fight. Dort kämpft im Leichtgewicht Teofimo Lopez gegen George Kambosos Jr. um den IBF und WBO Titel im Leichtgewicht. Könnte ganz auf jeden Fall ganz spannend sein. Auf der Undercard ist auch noch Michael Hunter vertreten im Schwergewicht. Ja, Kambosos ist zwar ein ungeschlagener Mann, ist auf Platz 9 der unabhängigen Weltrangliste, hat einen Sieg über Lee Selby eingefahren in seinem letzten Kampf. Dadurch dürfte er natürlich einen guten Sprung gemacht haben in den Ranglisten. Aber wenn man sonst sich so die Vita anguckt, sind Mickey Bay oder Kwamil Bala alles so 3-Sterne-Kämpfe, so die höchsten Kämpfe in seiner Vita. Von daher gehe ich mal von einem Sieg von Teofimo Lopez aus. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das nicht anders seht.
Nein.
Warum muss man lang um den heißen Brei rumreden? Auch eine Veranstaltung nächstes Wochenende wäre im Virgin Hotel, da wo ja gestern der Kampf von Shakur Stevenson war. Auch von Bob Arum eine Veranstaltung. Dort kämpft Naoe Inoue gegen Michael Das Marinas um den WBA-Titel im Super Bantamgewicht und den IBF-Titel im Bantamgewicht. Ja, auch da denke ich, gerade das ist ein 3-Sterne-Kampf, da sollten die Karten auch klar verteilt sein. Und in Texas ist eine Veranstaltung. Dort kämpft im Toyota Center in Houston Jermall Charlo gegen Juan Macias Montiel um den WBC-Titel im Mittelgewicht. Ist ein 4-Sterne-Kampf. Montiel ist ein, ja, Gegner, 4 Sterne, Platz 18 auf Boxrec, hat schon 4 Niederlagen, davon eine vorzeitig. Die war gegen Jaime Munguia. Gut, der ist auch ein guter Boxer, von daher passt das, aber er hat schon 2-Sterne-Kämpfe mit Split Decision verloren. Er hatte, ja, ich sag mal, er ist, denke ich, durch ein paar ganz gute Entscheidungen recht hochgekommen, gerade über den K.O.-Sieg gegenüber James Kirkland. Hat er sich jetzt in eine gute Position gebracht, aber ich denke jetzt nicht, dass Charlo an ihm verzweifeln sollte. Der größte Kampf aus deutscher Sicht findet in Hamburg statt, und zwar im Universum-Gym von der gleichnamigen Promotion. Dort kämpft im Hauptkampf im Halbschwergewicht Felix Sturm gegen James Kraft. Eugen. Also alles andere als ein Sieg von Felix Sturm wäre doch schon fast eine Sensation, oder?
Das würde die Welt erschüttern. Also ich denke, der würde die Welt aus den Angeln gehoben. Ich weiß gar nicht, ob das sportlich gesehen der wirkliche Hauptkampf ist der Veranstaltung. Für mich ist, also nichts, ich will James Kraft nicht zu nahe treten, aber für mich ist er einfach nur ein Mann, der einfach nur gegen Journeyman geboxt hat und viel mehr ist er selber auch nicht. Also ich sehe ihn relativ talentfrei. Und ich sehe da keinerlei Gefahr für Felix Sturm. Vielleicht, wenn er sich einen Arm bricht, dann hat James Kraft vielleicht eine Chance, wenn Sturm halt nur mit einem Arm boxt. Aber im Normalfall, ja, wenn da kein Blitz einschlägt und der oder irgendwas passiert, dann sollte das ein Spaziergang werden für Felix Sturm.
Ich gehe mal davon aus, Samira sieht das ähnlich.
Also ehrlich gesagt kann man jetzt Felix Sturm noch nicht so gut einschätzen. Ich meine, ich glaube, es wird auf jeden Fall schon eine schwerere Aufgabe als gegen Timo Rost, den er halt auch klar besiegt hat dann, und zwar im Dezember 2020. Aber da kam halt auch nicht so viel Gegenwehr. Und ich glaube, James Kraft ist da schon physisch ein bisschen stärker als Timo Rost, würde ich einfach mal sagen. Deswegen hoffe ich mal, dass er sich vielleicht sogar irgendwie die eine oder andere Runde in dem Kampf vielleicht noch sichern kann, würde ich mir zumindest wünschen, damit es nicht so einseitig wird. Aber natürlich jetzt vom Technischen her, James Kraft, sein Rekord sieht natürlich sehr gut aus mit 19 Siegen, einem Unentschieden. Er ist natürlich auch der jüngere Mann mit 24, ist von Universum, also eigentlich beide sind ja Universum, ja, Boxer so. Also eigentlich ist er wie so ein Stallduell, aber ich meine, er hat immer nur so einen Sterneboxer oder keinen Sterneboxer bei Boxrec geboxt.
Und das in hoher Anzahl.
Ja, genau. Und ich
nicht gegen Bernhard Donfack verloren und so, das ist doch nix, sei mir nicht böse, aber ich sehe in James Kraft wirklich nicht mehr als jemanden auf Journeyman-Level. Das ist,
ich finde, Aufbaugegner, ja, genau, ja. Soll ja auch so sein, also ich meine, Felix Sturm macht ihn natürlich extrem stark, Felix Sturm findet ihn ja sogar stärker als Feigenbutz, er muss seinen nächsten Gegner ja stark reden, so, damit seine Leistung dann vielleicht auch besser so aussieht oder noch stärker rüberkommt, aber ja, natürlich ist es eine Pflichtaufgabe für Felix Sturm, den zu besiegen. Und er meinte ja auch, ja, erstmal jetzt ihn besiegen, danach kann ich weiter planen, was mit Vincent Feigenbutz kommt. Aber eigentlich wollen alle Leute Felix Sturm gegen Vincent Feigenbutz sehen und nicht, wir wollen nicht Sturm gegen James Kraft sehen und wir wollen auch nicht Vincent Feigenbutz gegen Nuhu Laval sehen. Das wird jetzt so im Supermittelgewicht. Das ist zwar jetzt erstmal, damit beide auf einer Karte sind, sich nochmal präsentieren, damit man den Kampf wahrscheinlich dann auch aufbauen kann gegeneinander. Aber Nuhu Laval ist jetzt auch 39. Ich meine, der hat 27 Siege, 8 Niederlagen und seine letzten Kämpfe hat er alle verloren. Jetzt gegen Radoan, gegen hier Aidos Nerbusinuli, Schwedenko, also er ist halt jetzt verliert jetzt nur noch und dann wird er auch erst recht gegen Vincent Feigenbutz verlieren. Das ist halt auch so eine Pflichtaufgabe, aber eigentlich nicht so wirklich spannend. Also
wenn man es ehrlich sagt, ist es eigentlich Zeitverschwendung. Warum kämpft Sturm gegen Kraft? Das ist absolut vollkommen sinnbefreit. Also warum?
Naja, es geht, offiziell ging es ja, es war ja sowieso immer so ein Hin und Her. Ne? Der eine wusste vom Kampf, der andere nicht und irgendwie wollen sie ja sich offiziell noch auf irgendein Kampfdatum einigen, wo Zuschauer erlaubt sind. Aber ich glaube, jetzt sind ja eigentlich auch schon Zuschauer erlaubt. Ich meine, SES hat es ja auch schon hingekriegt, auf der Magdeburger Seebühne mit Zuschauern Open Air zu boxen. Warum kriegt das Universum halt nicht hin? So, also da muss man ja eigentlich den Sommer nutzen und so ein Duell im Sommer machen. Aber ich habe auch gehört, dass es halt eher um das Finanzielle geht und Felix Sturm da einfach noch nicht einverstanden ist mit der Börse und deswegen halt auch diesen Kampf so von sich fernhält. Und ich bezweifle auch, dass dieser Kampf dann, ehrlich gesagt, so im September, Oktober so kommt. Weil erstmal weiß man nicht, was da mit Corona ist, was mit den Zahlen ist, gehen die wieder hoch. Zweitens ist es total kalt, wenn du draußen veranstaltest. Und drittens, wenn Felix Sturm nicht mit der Börse jetzt zufrieden ist, so viel mehr wird da auch nicht raufkommen. Der wird damit wahrscheinlich nie zufrieden sein. Und ich glaube, ich bin da sehr skeptisch, dass dieser Kampf da wirklich kommt. Weil er wird immer angekündigt, aber ein richtiges Kampfdatum gibt's halt nie. Ne? Also jetzt wissen wir, September, Oktober soll der Kampf kommen. Aber ist irgendwas unterschrieben? Nein. Ist irgendwas, gibt's ein festes Datum? Nein, so. Also es ist halt alles nur so, alle reden da drum und eigentlich, bin ich da echt skeptisch. Und der einzige Kampf, der vielleicht noch ganz interessant ist, ist halt Senad Gashi gegen Hussein Mohamed. Das wurde getauscht. Eigentlich sollte Mohamed gegen José Ladue boxen, aber das haben sie jetzt verändert. Ich glaube, das könnte vielleicht auch noch so ganz ansehnlich sein.
Es könnte vor allem interessant sein, weil Hussein Mohamed ist ja auch, wenn man mal so ein paar, der Eugen weiß das noch, wir haben ja mal von einem Zuhörer mal eine Aufnahme aus einem Kölner Gym zugeschickt bekommen, wo, ich drück das jetzt mal milder aus, er etwas beschissen aussah.
Ja, er ist doch K.O. gegangen oder so, das war doch, er ist doch richtig angeschlagen gewesen,
Ja, wo er dann auch noch irgendwie, glaube ich, als Sieger erklärt worden war. Aber gut, man sah ja immer nur so kleine Ausschnitte. Das zeigt ja nicht den ganzen Kampf. Das muss man ja auch immer noch dazu sagen.
Ja, genau. Es war ja nicht alles. Deswegen, das war vielleicht sogar der letzte Kampf, ne? Im UFC-Gym Düsseldorf. Weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, sah er da auf jeden Fall nicht so gut aus. Nicht so dominant. Auf jeden Fall nicht in jeder Hinsicht so. Aber deswegen ist es halt jetzt spannend, wenn er mal gegen jemand anders boxt, um zu sehen, was er wirklich drauf hat, um ihn vielleicht auch besser einschätzen zu können.
Ja, aber das sind halt beides, wie soll ich sagen, Kämpfer mit überschaubarem Talent. Das ist, weiß ich nicht, das ist nicht so die feine Klinge. Das sind auch alles keine Leute, die man irgendwie in irgendwelchen Kontext mal irgendwie mit höheren Aufgaben in Verbindung bringt. Das ist einfach, ist das auch nur Journeyman-Level, also komplett alle Beteiligten. Außer Ladue jetzt mal ausgenommen, aber alles andere ist Journeyman-Level. Hart gesagt.
Ja, muss ja auch nicht immer das übertrieben Weltniveau sein. Ich meine,
nein, aber dieser Marco Rogic hat einfach 22-0 und der ist, Schrott im Rekord.
Der boxt ja nicht gegen ihn. Er weiß gar nicht, gegen wen der jetzt boxt. Der ist ja vielleicht gar nicht mehr auf der Card jetzt.
Ja, weiß man nicht, ne? Aber genauso hält es sich bei diesem Hussein Mohamed. Das ist halt auch nur, ja, ne? Das ist alles sehr überschaubar.
Ist halt kein Weltniveau, aber ich glaube, außer Ponzo hat Universum auch kein Weltniveau unter Vertrag. Ist halt so. Die haben halt kein Weltniveau und ich glaube, das wissen sie. Das ist halt. Aber man kann ja trotzdem spannende deutsch-deutsche Duelle oder irgendwie sowas machen. Und ja, ich meine, dafür so, ist ich erwarte okay, halt auch kein Weltniveau, aber ich meine, es stimmt schon. Die meisten, es sind 15 Kämpfe auf dieser Karte. Ich meine, die meisten Kämpfe davon sind natürlich total uninteressant. Muss man jetzt ehrlich mal sagen. Wer will das sehen? So, man kennt die Leute nicht, die da boxen. Oder es sind irgendwelche mittelmäßigen Leute von Boxen im Norden halt da noch untergebracht, so, ja, aus denen wird jetzt auch nie was Großes werden und ja, was ist das überhaupt dann hier, Van der Rijn, Siri gegen Cheyenne Hanson, die mit dem dicken, die hatte so ein riesen blauen Auge, ja, die, ach Gott, ich will darüber gar nicht reden, grausam. Ja, also.
Vielleicht das boxt ja Alexander Kage noch auf der Karte.
Ja, genau, der würde auch noch passen, so, ne, also. Also das ist alles so eine zusammengemischte Card, wo die lebt halt von den Namen Felix Sturm, Vincent, die lebt eigentlich von Felix Sturm und Vincent Feigenbutz und alles andere ist halt nicht so spannend. Das halt, muss man halt leider so sagen. Und alles andere werden auch bestimmt wieder sehr schnelle Siege, gerade am Anfang, erste Runde K.O., weiter, erste Runde K.O. und bis es dann ein bisschen länger dauert. Aber ja, da wird man dann sehen, es findet halt was statt und ja, das mehr will ich dazu auch gar nicht sagen.
Besser nicht.
Dann kommen wir mal zu der Abteilung Hörerfragen in der Jubiläumsedition.
Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Wir haben ja in den letzten Wochen euch gebeten, uns Fragen zuzusenden und wir haben zahlreiche Fragen erhalten. Wir haben uns davon ein paar Fragen rausgepickt. Und die gucken, dass wir die in der Rest der Folge jetzt alle gut durchbeantworten können. Die erste Frage kam bei YouTube rein vom Detlef Detlefsen. Welchen Boxer mögt ihr boxerisch oder persönlich nicht? Persönlich nicht. Also, boah. Also persönlich kann ich, glaube ich, gar niemanden sagen, weil ich habe jetzt per se nie gegen keine Person etwas. Nur gegen Boxer als, ja, vom Sportlichen her. Oh. Also für mich war es immer eine Qual, Kämpfe von Tom Schwarz zu gucken.
Das musste er jetzt auch nicht mehr, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Aber da kann ich mich anschließen. Also ich sehe auch immer eher das Sportliche. Was abseits des Ringes, ich finde immer Kämpfer unterhaltsam, die halt was ausstrahlen und eine gute Show liefern, die halt auch irgendwie auf der Pressekonferenz performen können, wie früher in Mallorca oder sowas. Das hat gewisse Faszination für mich. Aber im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich immer das Sportliche und ich habe da eigentlich auch nicht so eine Fanbrille von vielen Boxern auf. Was ich persönlich absolut nicht mag, sind diese Blender. Also ich meine, insbesondere, ich bin ja, kritisiere immer in den hart den deutschen Bereich, aber auch so die Umgebung von Deutschland und so. Und wenn man sich da anguckt, guckt euch die Leute doch einfach mal an. Schaut, können die boxen? Haben die Fundamentals? Können die ein bisschen was? Und bei den allermeisten ist die Antwort halt nein. Und im Regelfall sind das für mich, wie soll ich sagen, gewissermaßen Boxhochstapler, die über keinerlei Skill verfügen. Und manche davon nennen sich auch teilweise Weltmeister oder wären gerne Weltmeister. Und wenn man sieht, es ist keine Technik, nein. Handspeed, nein. Power, nein. Was ist das also? Es ist Hochstaplerei und Beschiss. Und solche Leute mag ich nicht. Und die kann man relativ leicht entlarven. Wie gesagt, guckt euch die Kämpfe an. Es sind heute teilweise auch Leute, über die wir recht viel hier reden. Und ja, wo man eigentlich auch nicht unbedingt drüber reden müsste, weil es ist halt offensichtlich. Es ist bei manchen halt so offensichtlich, dass da gewisse Dinge ja nicht so ganz so sind, wie sie scheinen.
Du meinst zum Beispiel auch, wenn Leute ohne Schlageinwirkung zu Boden gehen?
Zum Beispiel, da gibt's ja auch bei manchen Kandidaten Kämpfe, wo man, ja, da kann man sich nur wundern.
Da war der Windzug so dermaßen hart gewesen, dass ja, der direkt mit runtergegangen ist.
Nein, und damit habe ich persönlich ein relativ großes Problem, weil für mich ist das kein Boxen, für mich sind das Hochstapler. Und ja, da laufen leider recht viele von rum.
Mir fällt gerade noch einer ein. Wessen Persönlichkeit ich nicht mag, ist Deontay Wilder. Weil der sieht sich als Gottesgeschenk, glaube ich, an. Und die Art mag ich einfach nicht. Aber boxerisch, jedes Mal, wenn der jemanden ausknockt, gebe ich zu, das ist schon sehr hoch ansehnlich. Also da bin ich ein bisschen, bei dem bin ich zwiegespalten. Boxerisch, Ja klar, nicht die feinste Klinge, aber wenn der zu lang, dann knallt es. Aber so als Typ und sein Gehabe, da muss ich sagen, den mag ich wirklich nicht. Wie ist das bei dir, Samira?
Ich kann es nur so allgemein sagen. Ich habe ja schon noch mehr mit Boxern zu tun gehabt als ihr. Deswegen habe ich da schon so Leute, die ich nicht so ins Herz geschlossen habe. Aber es liegt auch bei mir eher daran, wie die sich verhalten. Also ich merke das halt, also natürlich bei den wenigsten, aber es gibt's halt, wenn du auf die zugehst oder mit denen irgendwas machen willst oder ein Interview machst, dann merkst du halt einfach, du wirst einfach nicht ernst genommen, weil du halt eine Frau bist, ein Mädchen bist, und die dich einfach gar nicht kennen vielleicht, auch nicht zuordnen können, auch nicht wissen, wie viele Jahre du dich schon mit dem Sport befasst und dass du den auch selbst machst und so. Die denken dann, ja, was kommt denn da für eine Troller, fragt mich hier irgendwas und wird auch noch frech im Interview. Nein, aber so ungefähr so. Das ist halt, das merke ich ganz schnell so, ob jemand so ist. Und das gefällt mir natürlich gar nicht, weil ich finde es auch respektlos. Und ich glaube, ich bin eine der wenigen, die sich mit dem deutschen Boxsport beschäftigen, die auch wirklich auch boxt, selbst seit Jahren. Und ich glaube, da gibt es keinen anderen in Deutschland, der das macht. Also da könnt ihr mir ja mal schreiben, ob es irgendeinen Boxjournalisten gibt, der das noch so aktiv macht. Ich glaube nicht. Und erst recht keine Frau. Und das finde ich halt immer frech, wenn ich dann so mit Absicht so abwertend behandelt werde. Und ich merke das natürlich, ich gehe dann drüber hinweg und probiere das halt trotzdem irgendwie zu machen. Aber ich merke das halt trotzdem so, dass man halt nicht ernst genommen wird. Und dass man das. Bei manchen hat sich das zum Glück dann auch geändert, weil die dann gemerkt haben, ja, okay, die hat ja so schlechte Arbeit, macht die ja dann doch nicht und so. Die kennt sich ja anscheinend doch ein bisschen aus. Dann wird das Verhältnis dann besser so. Aber andere habe ich halt auch, also natürlich ganz wenige, aber einer fällt mir jetzt gerade ein, den ich sehr negativ im Gedächtnis habe. Und muss ich jetzt auch nicht nennen, wer das ist. Aber das gibt's halt manchmal. Der Boxer zum Glück auch nicht mehr. Von daher hat sich das erledigt so. Aber ja, einfach so, wenn der Umgang einfach nicht stimmt, ne, wenn man einfach irgendwie nicht ganz normal mit jemandem umgeht, so, und ich merke das natürlich, das hat immer damit zu tun, dass du eine Frau bist. Eine Frau im Kampfsport ist halt einfach, da denken erstmal alle, ja, die labert hier rum, was will die denn da? So, ist halt so.
Eine Frage, die eine ähnliche Kerbe schlägt, die können wir ja mal auch nehmen, die kam auch bei YouTube rein vom Ble Strick. Ich hoffe, ich sprich das richtig aus. Kriegt ihr eigentlich Anrufe, wenn ihr euch zu dem einen oder anderen Boxer negativ beziehungsweise positiv äußert?
Da müssen wir jetzt auch vorsichtig sein.
Da müssen wir, ja, müssen wir. Also, ich formuliere es mal so. Ja, wir kriegen schon das eine oder andere Feedback vom Boxer selbst oder von dessen Umfeld. Und meistens ist es nicht gut. Ist das, habe ich es richtig ausgedrückt?
Ja, aber man muss sagen, von den vielen Folgen jetzt, so 300. Folge, kriegen wir natürlich echt wenig Feedback, ne, dafür, dass wir so viele Folgen haben und über Boxen reden und eigentlich immer kritisch über irgendjemanden reden. Aber unsere Folgen sind halt auch immer recht lang und ich glaube, dass viele Leute, auch gerade viele Boxer, die gar nicht anhören. Und man merkt es auch, wenn wir Kritik kriegen, dann ist es halt auch immer so, ja, nicht immer, manche hören sich halt auch nicht alles an oder ordnen das halt falsch ein. Manchen gefällt dann auch das Foto nicht und dann regen die sich darüber auf, weil sie den Witz nicht verstehen und so. Aber ich will jetzt auch keine Namen nennen, weil das haben wir auch, wir probieren das dann auch alles. Natürlich, wir sind ja nicht im Konfrontationsmodus, wir müssen mit keinem kämpfen, wir sagen einfach unsere Meinung, wir wollen aber jetzt auch keinen wirklich schlecht machen, das ist einfach nur unsere Meinung, so, wir sind halt differenziert, manchmal sagen wir, der Kampf war nicht gut, aber die Person ist total toll oder so, wir probieren dann natürlich immer auch die Wogen irgendwie einigermaßen das irgendwie zu schlichten und den Leuten zu erklären, wie wir das meinen und irgendwie dann ein bisschen gut auseinanderzugehen. Das bis jetzt hat es auch eigentlich immer geklappt, obwohl wir da auch manchmal natürlich gerade einmal sehr zurückstecken mussten. Ich meine, das wisst ihr ja, dass eine Folge von uns gelöscht wurde oder wir gelöscht haben. Aber sonst, sagen wir mal so, dafür, dass wir oft sehr viel Klartext reden, kommt da sehr wenig und Positives kommt eigentlich nie. Also selbst wenn die jetzt
Nur von unseren Zuhörern.
Nee, ja, aber nicht von den Boxern, auch nicht von deren Umfeld. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, wow, Sauerland, Respekt, so ihr Ponce unter Vertrag, das ist echt geiler Move und so, ist jetzt nicht so, dass Ismael Ösen Otto oder Flavio uns da morgen anrufen und sagen, ja, cool, dass ihr uns gelobt habt. Also uns hören dafür, glaube ich, nicht genug Leute aus dem Boxbusiness und oder wenn, dann reagieren sie nicht oder sie tun so, als würden uns nicht hören. Oder verstecken sich hinter anderen Pseudonymen und schreiben dann ihre Meinung, die sie dann wieder löschen oder so. Weiß man nicht.
Kann natürlich sein.
Ja.
So, was haben wir denn noch so an Fragen? Ah, Eine Frage kam vom Heiko bei Facebook rein. Wer war oder ist der schwächste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten? Heiko, das ist eine echt verdammt gute Frage. Eugen, wer ist das denn für dich?
Boah, je nachdem, es ist ja eben die Frage, wen man sieht man als vollwertigen Weltmeister an.
Ja,
also
ja.
Auf der Hand liegt natürlich jemand wie Manuel Char aktuell, der sicherlich irgendeinen Gürtel hatte vom irgendeinen x-ten WM-Gürtel von der WBA. Das ist ja kein, für mich persönlich, er nennt sich Weltmeister, aber er ist, was ist das denn für ein Titel und gegen wen hat er geboxt und gegen wen ist er alles K.O. gegangen? Und ja, wie talentbefreit ist jemand? Also ich für mich ist er klar, an Rang 1 zu setzen. Aber es gibt sicherlich noch andere Kandidaten. Vielleicht habt ihr ja noch andere so im Auge.
Wären denn noch bei dir noch so Kandidaten, die man mit reinnehmen könnte?
Ich glaube, er schießt schon ziemlich den Vogel ab, für mich persönlich. Also ich will ja jetzt auch nicht großartig andere Kandidaten nennen, weil ich glaube, für mich läuft er relativ außer Konkurrenz, weil es ist einfach, keine Ahnung, wenn er gegen etwas bessere Leute kämpft, ja, dann sieht er aus wie ein Sandsack, der sich so ein bisschen bewegt und dann schwer K.O. geht. Mhm. Also boxerisch ist da einfach echt wenig da.
Okay, ich steig dann gleich ein. Samira, wer ist das denn für dich, der Schwächste aller Zeiten?
Ja, Char aktuell, aber ich habe dann auch, ich weiß nicht, ob es der Schwächste ist, aber mir ist halt einer eingefallen, so zum Beispiel Primo Carnera. Ich bin da halt so ein bisschen zurück in die Zeit gegangen und ja, das war halt auch so ein bisschen italienischer Valuev in einer anderen Zeit, aber der war jetzt auch nicht so der stärkste Weltmeister und technisch mit Skills und so. Da gibt's auch viele Geschichten, die um ihn herum ranken. Trotzdem natürlich interessante Figur, gerade für Italien so, aber das war jetzt auch kein Könner vom Herrn so.
Ja, also du darfst aber auch nicht vergessen. Also ich hatte auch kurzzeitig mal an den gedacht, hab's aber dann doch wieder verworfen, weil die 30er Jahre ja doch eigentlich schon eine relativ starke Zeit waren im Schwergewicht. Die 40er waren wieder schwach, 50er waren auch schwach, die 60er, 70er waren wiederum sehr stark, die 80er wurden wieder ein bisschen schwacher und dann hast du ja wieder die 90er gehabt, wo ja auch jeder jeden schlagen konnte, weil die alle so gut waren. Ich meine, auf Platz 1 bei mir ist Sergej Lajkovic. Der war ja auch mal Weltmeister gewesen für einen Kampf. Den habe ich als Schwächsten, gefolgt von Bjørn Stiverne, der auch einen Kampf lang mal Weltmeister war, nach Version der WBC, gefolgt von Mahmud Char. Aber sagen wir mal so, die Liste kannst du eigentlich auch durchwürfeln. Also kannst auch Char an 1 haben und Lajkovic an 3. Die drei würden da auf jeden Fall mit reinfallen. Man könnte, andererseits, man muss jetzt auch anders fragen. Wenn du jetzt sagst, der schwächste Weltmeister, an was bemisst du das? Am sportlichen Können oder an der Dekade auch? Weil, wenn du mal guckst, die 40er Jahre, wo Joe Louis quasi durchregiert hat, da waren ja nur, also sehr schwache Schwergewichtler am Start gewesen. So, bist du dann ein besonders starker Weltmeister, weil du so gut bist, oder bist du ein schwacher Weltmeister, weil die anderen eh schon so schlecht sind und du einfach der Beste von denen bist? Ist das zu philosophisch?
Nee, aber im Endeffekt hätte die Frage auch, wäre besser, wenn sie eingegrenzt worden wäre, weil du hast natürlich recht, man kann halt diese alten Zeiten, good old times, man kann das nicht mit heute vergleichen, wenn wir dann Mahmud Char haben, weil früher gab es halt auch noch gar nicht so viele Titel und da waren Weltmeister halt auch noch anders als heute, gibt es ja tausende Weltmeister in einer Gewichtsklasse und von daher ist das Niveau dann sowieso schon was ganz anderes, deswegen finde ich das auch sehr schwer, man kann es eigentlich gar nicht vergleichen, ne, es ist halt selbst wenn jemand schwach, du hast schon recht, wenn Primo Carnera dann zu seiner Zeit irgendwie 30er, 40er Jahren dann eher schwach war, dann ist es trotzdem noch was anderes, wenn du schwach gegen vielleicht jemand Gutes aussiehst, wo es halt auch nur einen Titel oder so gibt, der wichtig ist, als wenn du heute irgendwie dir aussuchen kannst, welchen der 5 Gürtel oder so, die du dir sicherst und dann bist du trotzdem Weltmeister und ja, also das ist, kann man eigentlich, also ich kann es nicht wirklich vergleichen, es war halt wirklich eine ganz andere Zeit.
Was haben wir denn sonst so an Fragen noch reinbekommen? Eine Frage war vom Steffen per E-Mail. Hallo liebes Box-Podcast-Team, alles Gute zum Jubiläum, weiter so auf die nächsten 300 Episoden. Was haltet ihr von einem WBSS-Turnier im Schwergewicht? Angenommen, es würde stattfinden, welche 8 Boxer würdet ihr nominieren? Das wären meine Teilnehmer. Auf Platz 1 Tyson Fury, Platz 2 Deontay Wilder, 3 Anthony Joshua, 4 Alexander Usyk, 5 Trevor Bryan, 6 Mahmoud Shah, 7 Joe Joyce, 8 Tony Yoka. Grüße Steffen. Also bei 5 und 6 muss ich schon durchatmen.
Ja, da kriege ich Schnappatmung. Also 1 bis 4 bin ich auf jeden Fall d'accord, so das ist, die 4 sind außer Frage. Die müssen da rein. Das ist da gibt's keine Zweifel. Ansonsten Trevor Bryan und Char, weiß ich nicht, was haben die da zu suchen? Also weiß ich nicht. Also das sind sehe ich jetzt eher nicht so.
Wo ist Povetkin vor allen Dingen, ne? So, Povetkin ist da nicht drin und dafür ist Mahmoud Shah da drin. So, hä?
Und ich denke, ich weiß nicht, du hast bestimmt gesehen, was Povetkin mit Shah gemacht hat, ne?
Nix Gutes hat er mit dem gemacht.
Verprügelt.
Und ja, aber aufs Allerfeinste.
Ja, und andere Leute, die Shah verprügelt haben, könnte man auch eher in die Liste nehmen. Und ja, und Trevor Bryan ist natürlich auch, ne, das ist weit entfernt davon. Da fände ich persönlich, also mich persönlich fände jemand wie Hirgovic, Frank Sanchez, vielleicht Ajakba, das ist also diese Leute, die so nach, diese Talente, die nach der Spitze kommen, die fände ich da in diesem Kontext recht, spannend, auch vielleicht so Fabio Wardley.
Also Joyce und Yoka gehen für dich aber auf jeden Fall auch klar.
Ja, Yoka, ich meine, ist halt Talent, Olympiasieger, Joe Joyce, ja, natürlich kann man auch mit reinnehmen, warum denn nicht, ne? Mhm. Und das sind so diese Leute, vielleicht auch noch ein Ortiz, je nachdem, wie man sieht. Wäre auch noch ein attraktiver Teilnehmer, Frank Sanchez, der Kubaner, wäre sicherlich auch noch jemand.
Dillian
White sicherlich auch interessant. Aber ich finde ihn ein bisschen limitiert und ja, vorhersehbar so, ne? Dann ist die Frage, Makhmudov könnte man vielleicht noch nennen, den Russen, der in Kanada wohnt. Also alles, was im Grunde so zwischen, ja, weiß nicht, 10 und 100 ungeschlagen ist, kann man da fast mit reinnehmen. Da gibt's, denke ich, eine Reihe von wirklich spannenden Leuten. Aber ich denke auch, dass Jegovic sicherlich ein Kandidat wäre, auch für die Zukunft. Und Frank Sanchez und Wardley und ja, diese Leute halt. In einer beliebigen Reihenfolge, dabei bin ich mir nicht sicher, in welcher, wie ich die ranken würde. Aber im Grunde würde mir ein Turnier von den ersten 4 genannten schon genügen. Weil das sind für mich die 4 Leute, die im Moment über jeden Zweifel mehr oder weniger erhaben sind und einfach die Spitze des Schwergewichts darstellen.
Wie sieht das bei dir aus, Samira?
Ich sehe es ähnlich. Also ich finde auch, dass ich würde auch da aussortieren. Trevor Bryan, mal Mahmoud Shah natürlich. Ich würde Povetkin reinnehmen, wenn er Bock hat. Natürlich Joseph Parker darf man nicht vergessen. Natürlich auch Dillian White. Also das sind schon, die sind halt viel besser platziert. Selbst ein Agit Kabayel ist viel besser gerankt und ist auch technisch und so besser als ein Mahmoud Shah. Deswegen würde ich mich da nicht für Mahmoud Shah entscheiden. Ich glaube, ich weiß nicht, müsste uns der Hörer dann mal beantworten, warum er unbedingt Chada mit drin haben will, warum, aber.
Ich vermute mich, mal wegen dem Papiertitel.
Ja, vielleicht, oder, aber man muss, für mich zählt da eher das Können und dann würde ich wirklich noch lieber Agit Kabayel da drin sehen, aber ich finde, der hat da dann auch nicht so wirklich was da zu suchen, auf jeden Fall jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt. Und da gibt's halt wirklich andere, also haben wir Joe Joyce, hat der Joe Joyce drin, muss ich mal gucken.
Hat er
drin, okay, ja, also die würde ich aussortieren, ich würde da eher Dillian White und so noch einpacken, also ein paar Leute, die da wirklich noch ein bisschen actionreichere Kämpfe machen können, aber sonst, ich glaube trotzdem nicht, dass es, ich bin, die Frage ist, ob es überhaupt noch mal so ein Turnier gibt, ne, weil es hat sich ja alles so geändert und Sauerland ist ja nicht mehr Sauerland, es ist ja Wasserman und ob Wasserman dann so ein World Boxing Super Series Turnier macht, keine Ahnung. Bis jetzt haben sie ja noch nicht wirklich viel gemacht. Keine Ahnung, was sie vielleicht, wenn sie das erste Mal irgendwo auftreten, was sie überhaupt veranstalten. Aber ich denke nicht, dass es gleich so ein Serienturnier wird. Und im Schwergewicht kann man das sowieso gar nicht machen, weil da jetzt die Kämpfe feststehen. Und
um erst überhaupt mal auf die Frage einzugehen, was wir davon halten würden. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Wäre großartig.
Ja.
Das wäre super spannend. Ich glaube, damit könntest du Arenen füllen, die doppelt so groß sind wie das Wembley-Stadion. Da könntest du wahrscheinlich ein eigenes Stadion für bauen, um das mit Zuschauern zu füllen. Aber wie gesagt, Trevor, Brian, Mahmoud Shah, nee. Die haben da in meinen Augen nichts zu suchen. So ein F.A. Jagba, einen, ja, auch einen Wasserman-Boxer wie Hrkovic oder so, die könnten da, finde ich, da rein, einfach auch schon mal zu gucken, was ist da möglich. Einen Daniel Dubois könnte man da noch mit reinnehmen. Aber ich sehe es auch ähnlich wie Eugen. Wir würden schon die ersten vier reichen.
Ja.
Fände aber die anderen natürlich auch sehr spannend.
Genau. Und quasi jeden beliebigen Russen oder alles, was aus der Ex-Sowjetunion kommt, mit einer Null im Rekord und eine gute Amateurlaufbahn kannst du quasi beliebig auch da reinnehmen, weil da gibt's echt eine Menge Jungs, die schon echt was können.
Und die Bärte haben, wo kein Oberlippenbart bei ist.
Korrekt.
Und ein Off am Nachnamen haben.
Ja, also da gibt's ganz wunderbare Gestalten, also sehr nett, ja.
Ich glaube, ich habe mittlerweile so viele Vorurteile, wenn ich höre, es gibt da einen Boxer aus einer zerklüfteten Bergregion in Russland, dann werde ich schon sagen, ja, der kann was.
Ist so. Es gibt halt so Länder, da kommen halt per se kaum Journeymen her. Und es gibt da Länder, wo halt eher mehr herkommen.
Gut, dann die nächste Frage. Die kam bei Instagram als Nachricht rein vom Florian. Wie wird Saul Canelos weiterer Karriereverlauf aussehen? Super Mittel oder Halbschwergewicht? Oder einfach generell? Ich vermute mal, im Super Mittel hat er ja nur noch eine Sache, die er klären muss, und das ist der IBF-Titel von Caleb Plant. Wenn er den hat, hat er alle Titel vereinigt, dann macht er vielleicht noch einen Kampf und dann steigt er auf ins Halbschwergewicht, wo er ja mal kurzzeitig den WBO-Titel von Sergei Kovalev getragen hat. Ich vermute also, er geht ins Halbschwergewicht hoch und wird da sich den Schwächsten aussuchen. Beziehungsweise, das könnte ja, wenn auch erst in ein, zwei Jahren sein, wenn vielleicht auch schon ein Boxer wie jetzt habe ich den Namen vergessen. WBC, IBF? Helf mir mal kurz.
Better BF.
Das wahrscheinlich, wenn der, geht ja auch schon auf die 40 zu. Wenn der dann nicht mehr boxt, dass dann vielleicht da irgendwelche Vakanzen frei werden und dass er dann um die Titel boxt. Weil ich glaube, in dem Better BF, das ist physisch schon ein zu großer Unterschied.
Ja, dem müsste man natürlich dann ordentliche Gewichtsklauseln, was er ja gut kann, ne, in den Kampfvertrag schreiben. Dann würde er es sicherlich machen. Aber ich persönlich würde seine Zukunft eher sehen, wo das Geld ist. Also ich glaube nicht, dass er wirklich im Light Heavyweight einen ehrlichen Light-Heavyweight-Kampf irgendwie gegen Bitterbief oder Bivol macht, weil da kann er eigentlich wenig gewinnen, also in meinen Augen, weil es einfach physisch schon eine andere Liga ist. Wenn er die da Jungs da nicht in irgendwelchen Gewichtsklauseln hart limitiert, dann sehe ich da recht wenig Chancen für ihn. Ich denke, er wird eher nach unten schielen und dass da jemand hochkommt oder so, dass und dann da, wo die größten Zahltage sind, und da gibt's vielleicht irgendwelche Aufgaben, ja, eigentlich sowas Richtung Spencer oder Crawford oder so, das sind halt, glaube ich, schon eher die Kämpfe, die noch mehr Geld generieren könnten als so ein Bivol kennt ja auch in Amerika keine Sau, der ist zwar mega stark, aber der kennt ja keiner, ne? Und
in England kennst du den auch nicht und da hat der auf der Undercard irgendwie geboxt.
Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie so einen Hype erzeugt. Und ich denke, das wären dann schon die Jungs, die tendenziell eher von unten kommen, die dann selber wahrscheinlich aufsteigen werden, weil die unten auch da alles so ein bisschen geklärt haben. Und dann, das wären so die fetten Paydays. Also ich glaube, es geht nur noch Richtung Payday danach. Also alles andere wird, glaube ich, ziemlich ausgeklammert. Ich glaube nicht, dass es wirklich da irgendwie um weiter sportliche Erfolge irgendwie Richtung Aufsteigen oder so geht, sondern da geht's ja einfach nur noch die großen Namen, nur noch Paydays und was anderes, glaube ich, kommt da nicht.
Samira?
Ja, kann schon sein. Also ich glaube auch, dass er, natürlich hat er ja auch schon gesagt, dass er sich den Titel von Caleb Plant holen will. Das wird er wahrscheinlich auch schaffen. Aber gegen, wenn ich mir das echt mit Bitterbief so vergleiche, also ich meine, das ist ja auch schon ein Riesengrößenunterschied, ne? Das ist 1,82 Bitterbief, Canelo 1,73, wenn die Zahlen bei Boxrec stehen. Ich meine, das ist schon körperlich halt fast 10 Zentimeter Unterschied, 9. Das ist schon krass und auch der ganze, ja, auch so ein Bitterbief, der wird jetzt so drücken und so. Also ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die gegeneinander boxen so. Also überhaupt nicht, weil Canelo da das wäre einfach für ihn ein zu großes Risiko. Und ob er da dann mithalten kann, auch diese Kraft dann mit reinnehmen kann, ist so die Frage. Deswegen glaube ich auch eher nicht. Wenn, dann wird er sich halt irgendwie so einen passenden Boxer aussuchen, halb Schwergewicht, der halt auch nicht so groß ist und vielleicht auch irgendwie körperlich da auch nicht so überlegen ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube auch eher, dass es bei ihm eher auch wirklich um diese Namen geht, Geld zu verdienen und dass dann auch einfach irgendwie Catchweight-Fights gemacht werden oder einfach um irgendwie einen großen, zwei große Namen dann zu haben. Und
ja.
Ich meine, er hat ja dann auch schon genug erreicht. Ich meine, ne, so irgendwann ist halt die Grenze. Es ist halt klar, er kann halt nicht bis ins Schwergewicht aufsteigen. So, also es ist halt lächerlich so, ne? Irgendwann wird's halt auch für ihn unmöglich oder halt gefährlich. Zumindest er kann ja nicht gegen die Besten antreten, außer die Gewichtsklasse ist vielleicht mal zu dem Zeitpunkt sehr schwach besetzt oder so.
Oder er limitiert halt die Heavyweights. Er sagt ja, hier, komm, Joshua, du darfst am Kampf da vielleicht 85 Kilo wiegen. Dann können wir das schon machen, so, ne?
Boah, dieses Bild. So ein abgemagerter, fast zwei Meter Joshua. Mit hungrigem Blick, aber wirklich hungrigem Blick, ihm hinterhergucken, versucht zu schlagen und total ausgepowert ist.
Ja, nachdem er die Woche vor dem Kampf in der Sauna verbracht hat.
Und jeden Tag 3 Tassen Salz nimmt.
Ja, dann auch Blut abgenommen, alles raus und ja.
10 Einläufe.
Ja, keine Ahnung, ich kann es mir, ja, irgendwann machen die Boxer das halt auch nicht mehr mit, ne, also ich meine gerade so ein Better Bier würde das, glaube ich, auch nicht
mitmachen. Ja, ich glaube auch, dass dieses Light Heavyweight Ding, das kann er sich jetzt in seine Vita schreiben, aber ich glaube nicht, dass er das wirklich noch angeht, weil ein echter Light Heavyweight Kampf, der hat ja auch der Alvarez, der hat ja auch in den wenigsten Gewichtsklassen, ist ja wirklich ein ehrlicher, normaler Weltmeister, das sind alles Catchweight Kämpfe, die er so gemacht hat, er ist großartig, keine Frage, aber das sind alles, finde ich, extrem Legacy-schmälernde Kämpfe mit den ganzen Gewichtsklauseln. Das ist für mich auch so ein bisschen, ich will sagen Fake, aber das hat schon so ein bisschen echt faden Beigeschmack. Es interessiert halt kaum Leute irgendwie in der Allgemeinheit, aber es ist halt die Realität, dass er natürlich schon sehr auf seinen Vorteil bedacht ist. Und da, dass er ehrlich irgendwie im Light Heavyweight die Titel vereinigt mit ohne Gewichtsklauseln, das kann ich mir, das ist undenkbar für mich. Und deswegen
aber gegen Saunders war da war jetzt aber, glaube ich, nichts zu hören, oder? Mit Gewichts.
Da war Klausel, mir auch nichts oder? Bekannt.
Also nein, da habe ich jetzt nein. Nichts. Also das war schon, also das
schon real, glaube ich auch, ja.
Ein real Fight. Und
sagen wir mal, das Ding, was der dem da ans Auge gepfeffert hat, das kriegst du mit einer Gewichtsklausel auch nicht raus. Das war schon wirklich verdammt gut gekonnt. Oh, ich habe noch eine Idee. Das würde vielleicht auch überleiten zur nächsten Frage, was er noch als nächstes machen könnte. Er könnte einen der Paul-Brüder boxen.
Sicher, sowas kann er sicher immer ja, warum denn nicht?
Er kann auch Conor McGregor boxen oder Nate Diaz.
Das gibt auf jeden Fall richtig
Möglichkeiten.
Das könnte wahrscheinlich richtig Asche geben.
Ja. So eine Kämpfe kann ich mir auch vorstellen, ja, für Canelo, ne? Das passt ja. Ich meine, was Floyd Mayweather vormacht, macht Canelo vielleicht auch bald nach.
Der Armeen fragte bei YouTube, vorab erstmal sind mir beide Pauls extrem unsympathisch. Ah ja, irgendwie gefühlt unseren anderen Hörern wahrscheinlich auch, weil die Folgen, die über die Paul-Brüder waren, sind alle echt nicht gut angekommen. Oder jedenfalls haben die nicht wirklich Reichweite. Es gibt kaum Boxer, die im 4. Kampf jemanden wie Woodley überhaupt boxen würden und besiegen schon gar nicht. Ich weiß natürlich, dass Woodleys Background Ringen ist, aber ein bisschen boxen kann er schon und ihn im vierten Kampf zu besiegen, falls er ihn besiegt, wäre sportlich schon eine krasse Leistung. Wie bewertet ihr den Kampf? Was bedeutet es sportlich für euch, sollte Jack Paul gewinnen?
Ja, wäre schon gut, ne? Also ich denke schon, dass es gut wäre. Aber wir reden halt hier immer noch von irgendwie Showkämpfen, ne? Es ist halt schon ein Boxkampf, ja, aber es ist natürlich so, dass der Woodley natürlich auch kein wirklicher Profiboxer ist, ne? Er kann schon hinhauen und so, aber das ist ja im UFC ist das halt von den ganzen Bewegungsabläufen, von den Handschuhen und so, ist halt irgendwie alles so ein bisschen anders. Ich denke, das kann man schwer vergleichen. Ich glaube, das ist ja auch immer extrem hässlich für die UFC-Jungs, wenn die dann auf einmal boxen müssen. Und das ist ja im Grunde eine komplett andere Sportart. Das ist ja eine Sportart für Spezialisten im Grunde, der Boxsport. Und UFC ist ja so, dass das totale Paket des Kämpfens, ne? Und ja, aber es wäre schon ordentlich. Also ich denke, das ist auf jeden Fall der schwerste und härteste Gegner wahrscheinlich von Paul, den er bis jetzt hatte. Ich denke, das steht außer Frage. Aber ja, wie man das sportlich bewerten kann, ist halt so eine Sache, ne? Also das ist ja auch kein ernstzunehmender Profiboxer, der Paul, sondern dazu müsste er ernstzunehmende Gegner boxen. Und das tut er natürlich nicht, ne? Weil er da verliert und dann der Hype vielleicht so ein bisschen beendet sein könnte. Deswegen wird's weiter Richtung irgendwelchen Promis gehen mit Boxhintergrund oder irgendwelchen UFC-Kämpfern oder irgendwelchen anderen Athleten, die dann auch mal boxen. Aber es ist irgendwie das sportlich irgendwie einzuordnen. Ich weiß nicht, für mich ist das alles Show, so mehr oder weniger.
Richtig, also selbst wenn Halvdan Bjørnson noch weiter Kämpfe im Schwergewicht macht, der wird nie Weltmeister, oder?
Das wäre auch so ein Kunde, der könnte auch gegen den kämpfen. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Gegen Paul oder gegen Alvarez?
Gegen Paul, das würde doch, das würde ziehen. Ich glaube, das kann man machen. Warum denn nicht?
Interessant wäre es auf jeden Fall, wenn man mal so, wie groß ist der? 2,6 Meter? Was wiegt der so? 150 Kilo? Schon, also optisch ist der Typ schon eine Erscheinung, aber du siehst halt auch, dass er das jetzt so gerade erst so am Lernen ist, den Sport.
Ja, und natürlich ist natürlich auch, so viel Masse ist natürlich dann irgendwann auch hinderlich, ne? Also deswegen sehen Boxer auch aus wie Boxer und nicht wie Bodybuilder, weil ein Bodybuilder ist halt kaum noch beweglich. Also die haben, also Real Talk, ein richtiger Profi-Bodybuilder, der viel stofft und so, der hat Probleme, sich nach seinem Geschäft den Popo abzuwischen. Das ist teilweise nicht mehr möglich. Der kommt mit der Hand da nicht hin, weil die Muskeln im Weg sind.
Oh Gott.
Ja, es ist, sorry, wenn man das so sagt, aber.
Ja, 1,70 Meter groß und 1,70 Meter breit.
Ja, und das ist halt, also wir reden jetzt über diese richtigen Kaliber, ne, und alles so, dieses Aufgeblähte, Aufgepumpte ist natürlich, das ist halt alles nur Show, ne, das ist halt keinerlei, es erfüllt keinerlei Zweck. Das ist einfach alles nur, das sieht halt krass aus, aber das kein Sportler sieht so aus, nicht mal ein Gewichtheber sieht so aus im Schwergewicht. Das ist einfach, der hat auch nicht solche dicken Arme, weil der die nicht braucht.
Ja, der hat schon die dicken Arme, aber der hat halt nicht das Waschbrettbauch, weil er das nicht braucht.
Ja,
Waschbrettbauch,
aber
Waschbrett. Doch, Waschbrett, ja.
Korrekt. Aber da würde ich lieber den Schwergewichts-Olympiasieger im Gewichtheben sehen als den. Aber für die Show wäre das super, solche Leute. Also das wird weiterlaufen. Aber sportlich ist das halt alles nicht so richtig zu bewerten, finde ich ganz schwierig. Ja.
Samira?
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin davon jetzt auch nicht so ein Fan. Es wird schon alles gesagt. Ich glaube auch, dass es der stärkste Gegner für ihn werden wird. Ich meine, ja, Ben Askren war ja eine leichte Nummer, ne, für Jake Paul. Das war ja schon in der ersten Runde vorbei. Tyron Woodley ist jetzt eingetragen für den 1.8.2021 in, weiß noch gar nicht wo. Auf jeden Fall steht schon ein Kampfdatum fest. Da soll ja auch ein bisschen besserer Puncher sein. Ja, wird sich zeigen, so. Ich hoffe, der Kampf geht ein bisschen länger als eine Runde, aber ich bin auch immer skeptisch, ob das alles so, wie das alles so mal verläuft, aber ja, so sportlich fasziniert mich das jetzt auch nicht so extrem.
Nein, man muss halt immer die Relation sehen. Wenn ich irgendwie Fußball spiele gegen jemanden, der noch nie Fußball gespielt hat, dann sehe ich auch aus wie Messi oder Maradona, weil mein Gegenspieler absolut keine Ahnung hat, wie man jemanden stellt, welche, keine Ahnung, Winkel aus Tor irgendwie wichtiger sind und nicht und so. Also sehe halt aus wie ein Bauer, ne? Und das ist halt auch so, ne? Und es ist halt schwierig, es ist halt alles irgendwie nur Show. Ich würde den Paul, der sicherlich durchaus Talent hat, ich würde den wirklich gerne mal gegen einen echten Boxer sehen. Aber vielleicht sehen wir das ja irgendwann mal.
Kommen wir abschließend zu einer Frage, die uns erreicht hat. Und zwar hat uns der Niklas per E-Mail geschrieben: Hallo in die Runde, ihr habt in eurer letzten Folge gesagt, ihr wollt ein paar Zuhörer fragen und hier wären meine. Erstmal Glückwunsch zur 93. Folge. Man hat beim letzten Kampf von Agit Kabayel gesehen, dass ihm die nötige K.O.-Power in den Fäusten fehlt, um sich auch international zu beweisen. Tyson Fury hat meiner Meinung nach bewiesen, dass ein neues Trainerteam und eine neue Taktik erfolgsversprechend sein können. Erstens, sollte Agit Kabayel einen Trainerwechsel in Betracht ziehen, um sich die nötige internationale Härte anzutrainieren? Und falls ja, wen könntet ihr euch als neuen Trainer vorstellen? Und zweitens, wie schätzt ihr die Chancen von Peter Kadirov im Schwergewicht ein, so für die nächsten Jahre? Und was haltet ihr von Abbas Barrow? Viel Erfolg auch für die nächsten 300 Folgen. So, erstmal danke dafür. Samira, schließt du dich dieser Folgerung an, dass es vielleicht besser wäre, wenn Kabayel international sich umschauen würde nach einem neuen Trainer oder anderen Trainingsmöglichkeiten, dass ihn das nach vorne bringen könnte? Oder denkst du, man müsste andere Sachen bei ihm verändern?
Ich glaube nicht, dass man unbedingt immer seinen Trainer wechseln muss, wenn irgendwas mal nicht gut läuft. Also ich meine, Agit Kabayel ist ja jetzt auch nicht irgendwie 10-mal schlechter oder so geworden als vorher. Ich meine, er im Gegenteil, er hat sich jetzt im letzten Kampf gesteigert vom letzten. Er hatte davor ganz lange Verletzungen und war einfach gar nicht im Ring. Er war einfach zu lange inaktiv. Ich glaube, da kann ein Trainer auch nicht viel machen. Sein Trainer ist Shiku Aksu, die trainieren ja da auch in Düsseldorf, in diesem UFD-Gym oder so, glaube ich, heißt das. Da sind ja, glaube ich, auch recht viele Kampfsportler und auch, glaube ich, MMA-Kämpfer. Ich glaube, der hat da schon einige Leute, mit denen er da trainieren kann. Ich finde das immer ein bisschen zu leicht, wenn man alles auf den Trainer schiebt. Und ich glaube auch nicht, dass er die Möglichkeiten unbedingt hat, dass er jetzt international bei jedem Trainer irgendwie trainieren kann. Es ist ja nicht so, dass irgendwie das wie so ein Wunschkonzert läuft. Ich meine, der ist bei SES unter Vertrag. Weiß, ich meine, die Leute wissen auch, wie das ist, sind ja auch alles Kostenfragen. Du kannst ja nicht einfach irgendwie mit deinem Gehalt dann nach Miami umziehen, dann plötzlich in einem ganz anderen Land sein und total teuren Gym sein mit einem Profitrainer, den du auch total viel Geld bezahlen musst. Also ich meine, das sind ja auch solche Sachen. Das kann ja halt sich auch nicht jeder erstens leisten. Nicht jede Boxpromotion unterstützt es eventuell. Zweitens will das auch nicht jeder. Wenn die haben auch, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis mit Shiku Aksu und Gagit Kabayel. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Und wenn die sich verstehen, ich meine, sowas findet man jetzt auch nicht noch unbedingt so oft auf der Welt. Deswegen glaube ich nicht, dass immer der Trainer aus einem jetzt irgendwie den nächsten Knockouter machen würde. Also ich glaube nicht. Natürlich kannst du an der Schlagkraft arbeiten, aber es gibt halt Leute, die müssen daran nicht arbeiten, haben es halt von vornherein so und natürlich kann er die verbessern, aber er muss halt auch noch ganz andere Sachen so erstmal verbessern. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber ja.
Ich denke einfach, wenn die Athletik es nicht hergibt, so die Grundvoraussetzungen, so Sachen, die man nicht unbedingt trainieren kann, also es ist einfach so, dass manche Leute einfach nicht diese Punching Power, diese Explosivität haben. Und das ist ja meist eine Kombination aus allem, aus Bewegungsablauf, aus athletischen Grundvoraussetzungen und Skill, so, ne? Und Hebelwirkung. Und das ist ja, wenn das nicht so gegeben ist, das kannst du sicherlich irgendwie krafttechnisch und so ein bisschen was machen und hier und da vielleicht mal ein bisschen besser stehen, ja, aber du machst ja aus so einem Mann keinen Mike Tyson oder so. Das ist ja, er hat einen gewissen Stil, er hat einen gewissen Bewegungsablauf und den hat er sich so über die Jahre angeeignet und in dem Alter da noch so viel zu ändern, ist halt ganz schwierig. Sicherlich kann man immer noch durch noch einen besseren Trainer und bessere Trainingsvoraussetzungen, bessere Umgebung vielleicht auch, was so das abseits des Trainings, so was so die Kuren angeht, da kann man sicherlich auch noch ein bisschen machen, also was Doping und so angeht, hat gesagt, oder die Ernährung und so, nennen wir es mal Ernährung. Und sicherlich immer Luft nach oben, ne? Aber da machst du halt keinen Powerpuncher aus ihm und auch keinen wirklichen Skiller mehr. Ne? Ich denke, er ist das, was er ist. Das kann er sicherlich vielleicht in seiner Rolle perfektionieren, dass er noch fitter wird, noch ein bisschen mehr Power kriegt, noch mehr Kondition geht, dass er vielleicht halt noch mehr dieses Tempo noch ein bisschen höher halten kann, um unangenehm einfach zu werden für die Gegner. Ne? Das ist sicherlich schon möglich, aber ob jetzt irgendwie wirklich so ein Supertrainer oder so ein vermeintlicher Supertrainer da aus ihm jetzt irgendwie wirklich so viel mehr rausholen könnte, weiß ich auch nicht.
Wo ich mich höchstens mit anschließe, also klar, natürlich hat ein Trainer Einfluss, ein guter Trainer hat mehr Einfluss. Was ich aber glaube, noch wichtiger sind, ist halt auch so das Trainingsumfeld. Weil wenn du, ich sag jetzt mal, böse gesagt, wenn du jetzt nur mit Kirmesboxern trainierst, wirst du nicht gefordert. Wenn du jetzt aber in einem Gym bist, wo zufällig auch noch zwei Weltklasse-Cruiser-Gewichtler und ein paar gute Schwergewichtler drin sind, dann trainiert sich schon anders, weil dann hast du ganz anderen Input. Wenn du mal jetzt die Trainingscamps der Klitschkos dir anguckst, die hatten immer gute Leute da gehabt. Immer.
Die brauchst du ja auch. Gute Leute brauchen gute Leute, weil irgendwelche Journeymen als Sparringspartner und die haust du so weg, das ist ja, macht ja gar keinen Sinn. Du brauchst ja schon wirklich Leute, die irgendwie zumindest sehr gute Amateure sind oder so, die halt ein bisschen was aushalten, die auch, ne, ein bisschen, sonst kannst gleich einen Sandsack nehmen, da brauchst du keinen Sparringspartner. Also du brauchst halt für gute Leute wirklich gute Qualität auch, ne?
Und die, ja, kostet. Aber das ist ja auch ein finanzielles Problem. Ja. Also das kann sich einfach kein deutscher Boxer leisten. Muss man einfach mal wirklich so sagen. Wer soll sich das in Deutschland leisten? Das kann ich würde sagen, es kann sich keiner leisten gerade. Richtig. Niemand kann sich so ein Trainingscamp wie die Klitschkos einfach mal leisten. Das geht halt gar nicht.
Deswegen sind sie ja auch mehr oder weniger oft als Sparringspartner unterwegs. Ne? Also dann ist ja auch Peter Kadiro zum Beispiel ja auch bei
den Turnieren. Ja, Agit Kabayel auch. Ja, die waren ja auch schon überall so. Es ist halt eher andersrum, dass die Deutschen bei den anderen anklopfen und da dann ist ja auch gut so. Ich meine, sich da auch mal mit den Weltbesten zu messen, ist ja auch nicht schlecht, aber ich meine, die Weltbesten können sich natürlich auch dann, die wissen dann halt auch, was vielleicht mal auf sie zukommt, ne?
Und
sie
deswegen, können sich
die auch auslesen.
Richtig, deswegen nehmen auch schon die Weltbesten, selbst an Joshua, hätte an manchen deutschen Heavyweights auch kein großes Interesse als Sparringspartner, die würden die nicht mal buchen. Und wir reden ja jetzt irgendwie von Kadiru und von Kabayel, das sind ja schon ist ja schon so die Elite des deutschen Schwergewichts. Und das sind natürlich schon Leute, die dann schon eher in Frage kommen als Sparringspartner für starke Leute, ne. Aber was so da, also jetzt nichts gegen, ne? Vorhin genannte Leute, aber solche Leute würden nicht mal als Sparringspartner für wirklich starke Leute in Frage kommen.
Nee, natürlich nicht. Und man sieht es ja auch daran, ne, nach dem Kampf von Tyson Fury gegen Tom Schwarz. Ich meine, da wurde ja auch Tom Schwarz eingeladen von Tyson Fury ins Trainingscamp und er ist da ja nie hingegangen. Also daran sieht man halt auch schon, dass es auch dann oft.
Vielleicht war das aber auch nur so dahergesagt.
Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
Wladimir Klitschko hat auch mal gesagt, Francesco Pianeta wird Weltmeister. Also, das kann auch sein. Irgendwas meine ich mal in der Richtung hat er gesagt.
Ja, aber wenn du das wirklich wörtlich genommen hättest, hättest du ja ihn darauf ansprechen können. Also Tyson Fury lädt jetzt ja auch nicht jeden so öffentlich vor der Kamera in sein Team ein. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so. Ich habe das sonst ehrlich gesagt noch nie von ihm gehört. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass er das zu jedem sagt. Aber ich meine,
das kann natürlich sein.
Also weißt du so, aber ich meine, das wird halt dann auch aus bestimmten Gründen dann vielleicht auch nicht gemacht. Oder auch vielleicht wird es einfach auch nicht finanziert. Und es ist halt auch echt eine schwierige Situation für den deutschen Boxsport. Früher haben die Sauerland hat halt ihre Sparringspartner ins Camp hier nach Berlin eingeflogen, so. Die kamen aus Südafrika sonst woher, wo noch Geld da war, ne? Das sind natürlich auch keine Riesennamen, aber schon gute Leute. Das macht ja heute gar keiner mehr. Wenn, dann geht mal jemand 3 Wochen nach England, dann kommt er wieder zurück und dann ist auch alles wieder wie vorher. Ich meine, das reicht halt auch alles sowas nicht. Das ist halt immer alles nur so kurzfristig, aber da kann halt auch nicht so viel Großes draus wachsen. Man muss es halt sagen, die Bedingungen für sie sind halt auch wirklich schlecht. Also ist halt so, sind halt echt nicht gut und tut einem irgendwie auch dann ein bisschen leid, aber es ist ja für alle im Boxsport so, egal welche Position du da gerade hast, aber es ist halt sehr schwer, da so das Bestmögliche aus sich herauszuholen, weil das an drumherum halt auch nicht stimmt und weil keiner unendlich Geld in dich reinpumpt, damit du dein ganzes Potenzial irgendwie entfalten kannst. Das gibt's halt nicht sowas. Das macht halt keiner.
Abschließend, was halten wir noch von Abbas Baru? Also ich denke, unter den richtigen Trainingsbedingungen und einem guten Aufbau wird man auf jeden Fall mal mit ihm oben anklopfen können. Ob es dann dafür reicht, wird man sehen. Aber die Voraussetzungen, dass er einmal oben anklopfen kann, die sind auf jeden Fall da.
Ja, also Abbas Baruz ist eigentlich schon der beste deutsche Profi momentan, muss man so sagen. Auch mit Umfeld von Adam Buß so. Klar hat er für manche gegen Kulchev verloren. Knapp, es war ultra knapp, aber für manche auch gewonnen. Und für mich ist er einfach aufgrund des Alters, aufgrund, dass er mit Adam Buß zusammenarbeitet und aufgrund seiner boxerischen Fähigkeiten der interessanteste deutsche Boxer, der auch die meiste Zukunft hat. Ja, ich finde ihn sehr wunderbar anzuschauen. Netter Kerl. Also ich bin, wenn einer irgendwelche internationalen Ambitionen noch hat im deutschen Boxsport, dann wahrscheinlich Abbas Baru. Und was Peter Kadiro angeht, sehe ich da einfach, der ist auch, hat Talent, auf alle Fälle. Aber auch ihm geht die Punching Power ab, er ist so ein bisschen lethargisch. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie über Euro-Level hinausgeht, was ja nichts Schlechtes ist. Also das ist ja was man schon erreichen muss. Das erreichen die allerwenigsten deutschen Heavyweights. Und ich finde, also ist nicht unaufregend. Ich hoffe, er kann noch irgendwie so ein bisschen seine Lethargie und seine, ja, so ein bisschen sich steigern, so was so sein Output angeht im Ring. Dann geht er sicherlich auch noch ein bisschen mehr voran. Ne? Da ist vielleicht auch irgendwann mal ein Titelshot oder so möglich, aber ich sehe da einfach gewisse Limitationen, ne? Und so vom boxerischen Redner, der mich, soll jetzt nicht abwertend sein, aber so von dem Bewegungsablauf, von dem Skill, so ein bisschen an René Detweiler, so ähnliche, so eine Karriere sehe ich in etwa bei ihm. Ist aber nicht negativ gemeint, sondern das ist eine Karriere, die man erstmal erreichen muss und die das tun die wenigsten. Oder die wenigsten werden so erfolgreich. Auch wenn, ne, bei René Detweiler vielleicht nicht die Null im Rekord steht, aber das ist ja nicht immer so aussagekräftig.
Gut, Samira, hast du noch abschließend was zu sagen?
Nö, ich kann mich da nur anschließen eigentlich, von der Einschätzung.
Gut, dann würde ich die heutige Folge abschließen mit einem großen, großen Dank an unsere Zuhörer. Danke, dass ihr uns immer hört. Danke, dass uns immer mehr hören. Danke, dass ihr uns unterstützt mit euren Fragen, mit den Likes und Dislikes bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes Music, bei Instagram, bei Facebook. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
MySpace und StudiVZ und U-Boot und
keine Ahnung. Ja, besonders StudiVZ, ganz groß.
Knuddels, U-Boot, wer kennt wen?
Ja, sicher. Und per MSN Messenger, ICQ und genau. Yahoo Messenger.
Euch genau, und folgt unserer WhatsApp-Gruppe, wo wir uns euch zeigen, wie man ganz schnell ganz viel Geld verdienen kann.
Porsche Cayman S, Mann.
Genau.
Falls jemand das kennt von den Hörern.
Ja. Wir sagen danke, wir hören uns beim nächsten Mal. Auch wenn nächste Folge keine Jubiläumsfolge ist, sind wir für allerlei Fragen von euch immer offen. Schickt sie uns raus bei Facebook, Instagram, E-Mail, YouTube. Ihr kennt die Kanäle. Liked uns, teilt uns. Es bleibt uns nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und tschüss.
Danke und servus.
Ciao.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.